SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Ja, schönen Sonntagmorgen live aus der Aula vom Langmatschuhhaus in Murten. Herzlich willkommen, danke schön. Herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben in der Sendung Persönlich, wo wir auch heute wieder in den Alltag und in die Biografien von zwei spannenden Persönlichkeiten abtauchen. Ich freue mich, euch meine beiden Gäste vorzustellen. Das ist auf der einen Seite Esther Buschach. Seit rund 20 Jahren arbeitet sie als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Daneben schreibt sie Krimis, übt sich in einer Selbstverteidigungsmethode und lismet ganze Berge, wie wir gerade vorher erfahren haben. Sie ist 50, mit einem Hausarzt verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Schönen guten Morgen, Esther.
Guten Morgen. Hallo.
Der Daniel Eckmann ist so einer, der immer wieder im freien Fall ist. Fallschirmspringen, haben wir auch schon gehört, ist eine von seinen Leidenschaften. Sportlich ist er aber auch immer schon gewesen. In jungen Jahren mal der beste Handballgoalie im Land. Beruflich ist der Jurist unter anderem mal Kommunikationschef vom Bundesrat Kasper Villiger gewesen. Heute ist er als selbstständiger Strategieberater und Dozent tätig. Der Vater von drei Söhnen ist 73 und lebt mit seiner Partnerin, einer Anwältin, hier zu Murten. Schönen guten Morgen auch dir, Dani.
Guten Morgen, guten Abend.
Berater sein, denke ich immer, oh mei, das ist sicher sehr anstrengend, da muss man auf alles eine Antwort haben und können irgendeinen Weg zeigen, wie erlebst du die Last?
Oder ein Berater kommt ins Spiel in der Regel, wenn man nicht mehr weiter weiss oder wenn man eine Aussensicht braucht oder wenn man einen Sparringpartner braucht. Ich erlebe das nicht als Last. Ich finde das ein wahnsinnig schöner Beruf, habe jeden Tag Freude.
Bei dir, Esther Buschach, als Psychiaterin, wenn Patientinnen und Patienten, du den direkten Kontakt hast mit ihnen, nehme ich an, die haben eine riesige Erwartungshaltung, dass du jetzt ihnen kannst helfen kannst. Wie geht dir das?
Einerseits ist das ja völlig verständlich, und andererseits ist es wichtig, dass ich mich selber von dieser Säule oben abhole. Weil es ist viel weniger wirksam, wenn sie finden, wow, die ist so toll und hilft mir. Es ist viel wirksamer, wenn sie merken, hey, ich kann selber. Und darum ist es mein Job, nicht Rat zu geben, sondern zu schauen, dass sie selber einen Weg finden.
Also ich glaube, das ist bei dir auch so, Dani, oder?
Ich glaube, das ist der Schlüssel. Und ganz viel liegt in einem selber. Und wenn es happert, happert es am Selbstvertrauen oder man hat das Brett nach vor dem Kopf oder man will etwas nicht wahrhaben. Und wenn man dort Luft schaffen kann und die Leute können sich dann selber entfalten, dann ist es wahrscheinlich die beste Möglichkeit, als wenn man etwas jemandem einfach aufzwingt. Oder? Ja, da im Buch von dir, Esther, habe ich gelesen, dass du genau diesen Ansatz hast, dass du intervenierst, bevor es eskaliert.
Das ist jetzt also ein Buch, das nicht ein Krimi ist, das du ansprechen musst, Dani, sondern eine Art Ratgeber jenseits der Sprechstunde, wo es eben genau um das geht. Sich selber reinfühlen in sich und so einen Weg finden. Ich möchte aber schnell noch einmal auf deine Aktivität zurückkommen, Dani. Du hast, ich habe am Anfang gesagt, 73 bist. Und du
klopft ihm schon, 73.
Nein, mich nicht, aber die vielleicht, ich weiß nicht.
Wenn ich die Zahlen so sehe, ja, dann bin ich richtig froh, dass man Geburtstag vorwärts zählt und nicht rückwärts. Ja. Das ist irgendwie 10, 9, 8, dann wird es irgendwie.
Gottlob vorwärts, das ist auch wieder eine sehr gute. Ja. Aber du schaffst
es. Ist eine Primzahl,
73. 100% arbeitstätig mit 73. Ja. Ich weiss auch nicht, dass das Gedanken machen, auch mal einiges als reduzieren oder gar als aufhören, ist das Thema.
Aufhören ist ein grosses Thema. Oder aufhören sollte ein Prozess sein. Aufhören sollte nicht ein Lichterlöschen sein, sondern irgendwie ein Sonnenuntergang. Dass man, wenn man auf einen Touch alles plötzlich fallen kann, dann fällt man in ein Loch. Man wird ja auch nicht auf einen Touch erwachsen. Das ist ein Sonnenaufgang. Und darum ist so schrittweise das eine oder das andere abbauen, ist schon etwas Wichtiges. Aber im Prinzip muss man nicht aufhören, weil man alt wird, sondern man wird alt, wenn man aufhört. Und darum tue ich da noch ein bisschen.
Also du klammerst dich noch ein bisschen, gell? Ja. Aber es ist so eine Philosophie dahinter, eine Philosophie vom Aufhören. Tust du das dann auch mit deiner Partnerin diskutieren, zum Beispiel?
Ja, klar. Und sie ist, wie soll ich sagen, aktive Weltmeisterin im konstruktiven Aufhören. Oder sie ist Anwältin und hat jetzt eine Buchhändlerinnen-Ausbildung noch gemacht. Dass sie wie in eine andere, neue Welt kann steigen kann, wenn sie dann nachher mit...
Du bist ja auch in verschiedensten Welten aktiv, oder? Also, wir haben es vor den Zähnen auch gehört, du tust immer noch Boxen. Seit 40 Jahren tust du Boxen. Also, da kommt man ja vielleicht auch mal... Es sieht zwar überhaupt nicht so aus, wenn man dich anschaut, du kommst sehr sportlich her, aber man merkt vielleicht auch mal das Alter und muss sagen, ja, da komme ich vielleicht auch mal an eine Grenze.
Ja, das ist jetzt einer der Punkte, wo ich ans Aufhören komme. Oder ich habe 40 Jahre Boxen, das ist intensiv. Oder? Boxen kann man nicht spielen, Golf kann man spielen, Tennis kann man spielen, Boxen kann man nicht spielen. Und irgendwann merkt man, es ist gut.
Du machst ja auch so einen Sport, der noch speziell ist. Also ein Kampfsport, ein Selbstverteidigungssport.
Es ist mehr Selbstverteidigung als wirklich ein Kampfsport und eine Kunstform. Es heisst Krav Maga. Und es stammt aktuellerweise eigentlich aus Israel.
Okay.
Und es ist noch lustig, dir zuzuhören. Du hast es seit 40 Jahren gemacht.
Ich will so ernsthaft sein. Sagst du, das sei lustig?
Entschuldigung. Nein, du hast gesagt, du hast es 40 Jahre gemacht. Ich habe mit 40 erst angefangen. Oder ich habe eine körperliche Behinderung, eine orthopädische. Und ich habe bis 40 gefunden, ich habe gar keinen Sport.
Was kannst du schnell ausschildern, was du hast?
Ich habe eine proximalfemoral-fokale Dysplasie. Aber das hilft dir nichts.
Nein.
Ein Hüftleiden. Ein Hüftleiden mit einem kurzen Bein, ein verkürztes Bein. Ich habe als Jung ganz viele Operationen gehabt. Ja. Und eben bis 40 habe ich gedacht, Sport ist nichts für mich. Und durch das Krav Maga, ich will eine Selbstverteidigungsmethode lernen, bin ich quasi ohne es zu merken reingeraten. Und jetzt bin ich im Aufbau. Ich bin im körperlichen Aufbau zwischen 40 und 50 und mache immer noch Fortschritte.
Aber wie bist du denn überhaupt drauf gekommen?
Ja, es ist aus Zufall. Eine Psychologin hat mir mitgeteilt, dass eine Patientin das macht. Und ich fand, das ist cool, probiere ich auch mal. Aber nicht realisiert, dass es sich um Sport handeln könnte.
Und der Sport hat mittlerweile einen höheren Stellenwert in deinem Alter?
Ja, ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Mhm. Früher habe ich es einmal in der Woche gemacht, jetzt nicht im Ganzen so häufig, aber ich merke, es tut mir gut. Die Selbstverteidigung ist fast so eine Nebensache, aber es ertüchtigt
mich. Bewegung.
Und ich konnte ganz viel rausholen und auch sonst viel davon profitieren.
Was heisst das konkret? Was hast du damit erreicht, jetzt auch im Zusammenhang mit deiner körperlichen Behinderung?
Ich kann viel besser laufen. Ich kann wandern. Hätte ich früher nie können. Ich habe wieder angefangen, nach 25 Jahren. Und das hätte mir alles nicht getraut, wenn ich nicht plötzlich gemerkt habe, hey, das funktioniert, ich kann das. Also, das ist mega cool.
Es gibt immer wieder eine Überraschung.
Richtig.
Und immer wieder einen Weg. Der Beweis.
Richtig.
Oder Esther Boschard. Also wenn wir es jetzt schon von dem ganzen Sportlichen haben, kommen wir jetzt gleich grad schnell zu dem Fallschirmspringen, wo du schon ein halbes Jahrhundert, kann man sagen, du hast betrieben, immer wieder in dem sogenannten freien Fall sein, wenn ich so gerne sage und eigentlich gar nicht recht weiss, was das ist, wie das sich anfühlt und wie das tut.
Also erstens musst du es ausprobieren. He? Das musst du das Tandem machen.
Dankeschön weißt du für die Einladung. Dann brauche ich aber eine Vollnarkose.
Nein, brauchst du eben keine. Oder das ist etwas, das muss man ausprobieren, das kann man nicht beschreiben. Die Sprache reicht nicht, für einen freien Fall zu beschreiben. Je nachdem, wie hoch dass man über den Boden rauskommt, das sind 3, 4, 5, 6 Kilometer, wenn man mit Sauerstoff ist, über dem Boden, gehst du in die totale, unbegrenzte Freiheit. Und wenn man nicht falsch im Springen kann, dann trudelst du da irgendwie durch den All. Und wenn du das kannst, kannst du extrem präzise fliegen.
Aber kann man denn da überhaupt noch denken, Dani?
Also mein Job ist ja eben, dass ich Fallschirmvideo mache. Das heisst, ich bin also, sehr nach.
Wenn so Tandem-Sprünge gemacht werden, die dein Sohn macht, machst du die Videoclip dazu. Dann gehst du her mit der Kamera ganz nach und filmst dir die Leute, die ein Flackern in den Backen haben.
Nein, sie haben Strahlen im Gesicht. Aber ja, ich bin ganz nach. Binnen, so Armlänge oder noch näher. Oder mit Schülern, die irgendeinen Figurentest machen, den man filmen muss.
Also gut, ich meine, es ist ja der gleiche. Du hast mal einen schweren Unfall gehabt, muss ich jetzt an dieser Stelle auch sagen. Mit 57 hast du einen schweren Unfall gehabt, 7-fachen Beckenbruch hast du gehabt, bist im Rollstuhl gewesen, eine Zeit lang. Ich meine, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was war das für eine Erfahrung, zum Beispiel jetzt damals im Rollstuhl zu sein?
Also vorab muss ich mal sagen, Fallschirmspringen ist ein sicherer Sport. Es ist sicherer als Töfffahren, als Autofahren, als jedes Krümpelturnier, als Skifahren. Und wir bilden auch extrem gewissenhaft aus. Das Material ist modern, das ist nicht wie in den Zweiten Weltkrieg-Filmen.
Aber du bist im Rollstuhl.
Ja, das war eben ein Unfall. Oder ein Unfall. Ja. Da ist vieles zusammengekommen und alles in die falsche Richtung. Aber auch da, der Unfall ist eins, das kann passieren. Wichtig ist, nach dem Unfall, dort hat man es wie selber in der Hand. Oder die Behandlung, da sind Künstler am Werk im Spital. Und irgendwann kommt der Moment, da musst du nachher selber. Und mein Ziel war wieder gumpen. Mein Ziel war wieder auf die Beine kommen.
Also gumpen meinst springen?
Ja, ja, eigentlich alles. Ja. Eines der ersten Ziele war noch etwas Interessantes. Ist wieder in den Boxring. Nicht für zu boxen, sondern für zwischen den Seilen können in einen Ring reingehen. Also rein koordinativ war das schon ein Problem. Also das Problem war eine Aufgabe. Aber da muss man selber. Und ich glaube, das Wichtige im Umgang mit Unfällen, wenn man das Glück hatte, gut behandelt zu werden, ist, dass man nachher mit der ganzen Disziplin, die man hat, wirklich schaut, dass man wieder an den Punkt kommt. Wie du, wo sagst, du hast jetzt gemerkt, was du alles kannst. Du kannst wieder laufen, du kannst wieder reiten, du kannst gewisse Sachen. Die Überwindung, das ist die Lebensregel, die ich daraus ableite.
Und das braucht man als Ziel, oder? Dass es einem zieht.
Das Ziel ist gesehen, die nächste Sprung.
Ja.
Und wie war der, der erste Sprung nach diesem Unfall?
Der war natürlich sensationell. Er war sehr gut vorbereitet. Oder jeder Sprung wird geprüft, und so einen sowieso. Und für mich war der Punkt, einfach noch mal springen und dann schaue ich weiter. Und dann bin ich gesprungen, bin rauf, bin runter, bin gelandet, habe den Schirm wieder gepackt und bin wieder rauf und dann bin ich dabei geblieben. Weil ich gemerkt habe, das ist mein Sport. Was ganz interessant ist, vom Moment der Überwindung des Unfalls gibt es diesen Unfall für mich nicht mehr. Der existiert in mir
innen. Also das ist kein Trauma.
Überhaupt nicht. Nein.
Spannend. Esther Boschard, jetzt als Ärztin, wie beurteilst du die Art und Weise, wie der Dani Eckmann das angegangen ist? Also auch der Heilungsprozess, sage ich jetzt mal, wieder gesund zu werden. Wie beurteilst du das?
Ja, fantastisch. Oder? Du hast es ja schön gesagt, du hast nicht alles allein machen. Es ist nicht alles eine Frage vom Mindset und von Einstellung. Du hast Hilfe gebraucht. Aber die Teil ist dazu da und es hat dich gezogen. Du hast schon wie ein Bild vor Augen, was du hast wollen, wo du her hast wollen. Das Bild hat dich gezogen. Und du bist das beste Beispiel, was alles möglich ist. Weil man könnte auch mit 57 sagen, nie mehr, nie mehr. Aber das hast du nicht wollen.
Oder nur noch schonen, oder?
Ja, ja. Oder wir nur noch Billard spielen oder so, weißt du, Geier. Und ich finde, das ist wirklich das Tolle. Das ist das, was mir auch so wichtig ist, wie viel wir ihren Hang haben. Und wie wichtig es aber auch ist, dass wir Magnet
haben. Also das ist eben auch etwas, was in dem Ratgeberbuch, wo wir ganz am Anfang kurz schon angesprochen haben, jenseits der Sprechstunde, die du geschrieben hast, Esther Boschard, wo du ja genau diesen Ansatz hast, natürlich jetzt vor allem für psychische Krankheiten. Oder für
das hängt ja alles zusammen. Gell? Das kannst du gar nicht auseinander haben. Psyche, quasi Körper.
Wie bist du darauf gekommen, so etwas zu machen?
Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Aber ich habe bis jetzt habe ich mich immer auf Krimis beschränkt, wo ich meine Botschaft und meine Haltung so ein unter dem Deckmäntel von Unterhaltung reinschleusen konnte. Aber es hat halt auch etwas zu tun mit, dann ist die Pandemie gekommen und den Leuten ist es schlechter gegangen. Und der Fachkräftemangel in der Psychiatrie ist noch prekärer geworden. Und so die Angebotslücke hat sich plötzlich einfach gähnend aufgetan. Und dann habe ich gefunden, so, wenn du es jemals machst, dann machst du es jetzt. Und das Ziel ist ja wirklich, jetzt 25 Jahre fast Werkzeuge gesammelt, wo ich merke, sie funktionieren, sie können den Leuten helfen, ganz unabhängig, wer und welche Diagnose. Und die Basiswerkzeuge, die Grundlage, die ich zur Verfügung stellen.
Und es geht darum, so wie ich es verstanden habe, den Zugang zu sich selber zu finden.
Ja.
Wie gehst du das an?
Das ist ja so. Schlussendlich, wir sind alle immer vom Aussen, sind wir quasi in Anspruch genommen und immer draussen schauen. Und es braucht die richtige Konzentration, auch bei mir, wieder nach innen zu schauen und die inneren Ressourcen mal wieder anzuzapfen. Und was mir ganz wichtig ist, ich bin überhaupt nicht perfekt. Manchmal muss ich in meinem eigenen Buch nachlesen, was ich machen soll, weil ich es auch wieder vergesse.
Okay.
Oder es ist so schwierig, alles im Kopf zu behalten. Aber ich habe gemerkt, es wirkt und ich versuche es immer wieder.
Aber auch du hast natürlich Lebenserfahrungen, die einmal prägen. Also du hast vor ein paar Jahren mal eine Krebsdiagnose gehabt. Also ich meine, das hat dein Leben auch verändert. Oder?
Ja, allerdings. Und es ist im Rückblick natürlich immer leichter, wo man auch weiss, es ist gut ausgegangen oder das hat geholfen. Aber auch als ich mit drin war, wo es gekuttelt hat, habe ich bei allem Elend und bei aller Angst auch gewusst, es ist eine Chance. Es ist eine Chance. Das habe ich vom ersten Tag an gesagt, weil ich gemerkt, ich habe hier die Chance, etwas zu lernen, etwas anzupassen in meinem Leben. Und das hat verhebt.
Was hast du denn angepasst?
Weißt, ich bin so superwomanmässig unterwegs gewesen. Ich kann alles. Ich kann auch noch. Ich bin so leistungsfähig. Super. Und ich habe mich völlig überfordert. Und dann, wenn es dich so hudelt, das heisst so, weiss nicht, ob du nächstes Jahr noch überlebst, dann überlegst du dir, was ist jetzt wirklich wichtig? Wo willst du her? Und bist du auf richtigem Kurs? Und das stellt dir dann die harten Fragen.
Was war denn wichtig?
Meine Familie. Oder? Und nicht nur, dass ich gerne Leistungen bringe. Ich stelle gerne auch den Patienten gerne die Frage, was soll mal auf eurem Grabstein stehen? Und dort habe ich mir nicht gemerkt, ja, immer eine ärztliche Leitung haben, noch nebenbei von allem anderen, das soll nicht auf meinem Grabstein stehen.
Spannende Frage. Was soll man auf meinem Grabstein stehen?
Das ist ein bisschen kampfwertgesteigerte Frage. Aber es hilft.
Wobei, das hier auch, ich meine, auf diesem Buch heisst es, das Rezept sind Sie, oder? Also auf dem Cover des Buches. Also für Menschen, die jetzt schwer krank sind, schwere Diagnose haben, klingt das ziemlich happig, findest du nicht an?
Weißt, die grosse Gefahr ist, dass man unbarmherzig wird, im Sinne von, du musst einfach eine gute Einstellung haben, positiv sehen, dann geht es schon. Ja. Und das geht gar nicht. Das ist unbarmherzig, das ist pfui. Ja. Aber was mir wichtig ist, wir haben nie alles im Griff. So wie du das so hast gesagt, Dani. Ich habe die Ärzte gebraucht, ich habe Hilfe gebraucht. Aber wir haben auch nicht null im Griff. Und in diesem Bereich zwischen 100 und 0 können wir ganz viel rausholen. Und das tut uns auch gut. Es geht nicht darum, eine Pflicht zu erfüllen, sondern es hilft uns. Und ich finde den Prozess so spannend. Den Weg, den Reifungs-, den Entwicklungsprozess. Und das ist so etwas Lohnendes, was das Leben so bereichert. Darum finde ich, es lohnt die Investition.
Sagt Psychiaterin Esther Boschardt in der Sendung persönlich auf SRF 1 zusammen mit dem Strategieberater und Dozent Dani Eckmann. Und jetzt machen wir einen anderen Gump, nicht Fallschirmgump, sondern wir gehen jetzt zurück in der Zeit. Das ist immer auch ein wesentlicher Teil von der Sendung persönlich, wo wir ein bisschen zurückgehen in die Herkunft von diesen beiden Gästen. Dani Eckmann mit einer 2 Jahre älteren Schwester aufgewachsen, Vater Chirurgieprofessor, ein absoluter Star-Chirurg war er. Mutter war journalistisch tätig, war Lektorin. Das klingt nach einem sehr guten Elternhaus. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, das war sicher ein gutes Elternhaus, wobei meine Schwester hatte eine Schlüsselrolle gehabt. Die ist sehr früh, ist die so hippie-mässige Künstlerkreise die verkehrt. Und das hat den leicht schockierten Fokus von meinen Eltern natürlich voll auf sie geblendet. Und ich konnte dort einfach unter dem Radar durchschleifen und mehr oder weniger machen, was ich will.
Ohne Erfolgsdruck zu haben, dass du der Sohn des Chirurgen bist?
Yes. Doppelte Antwort geben. Oder auf der einen Seite da könnte man ja etwas Rebellisches werden. Oder ein 68er oder irgendwas. Das bin ich überhaupt nicht gewesen. Oder zwischen Beatles und Rolling Stones habe ich immer Beatles gewählt. Und die sind mir auch noch zu wild gewesen. Also dort bin ich relativ... Ich bin auch in Sport gekommen. Oder die strukturierte, disziplinierte Sportwelt. Und es war am Anfang schon so, dass ich immer gefragt wurde, seid ihr oder bist du der Sohn von Professor Eckmann? Wie immer der Keibensohn von dem Keibenprofessor
Eckmann. Schau, jetzt siehst du.
Und irgendwann ist mein Vater gefragt worden, seid ihr der Vater vom Goli?
Bravo. Wow, das tut aber der Gute.
An diesem Tag hatte ich,
das ist besser, als ein Goal
habe. Hatte ich eine Identität. Wobei das Erschütternde daran war eigentlich, dass... Das hat mein Vater dann nicht so viel gesagt. Oder ich habe mir irgendwie...
Also das Handball.
Ja, unter einem Medizinprofessor konnte ich mir vage etwas vorstellen, aber er sich unter Handball-Goli gar nicht.
Okay.
Ja, doch fast 100 Länderspiele in über 10 Jahren gehabt. Er hat kein einziges gesehen.
Oh.
Aber gleich von dem...
Aber er ist plötzlich jetzt einfach der Vater von diesem Goli.
Ja, das hat er gewusst, ja.
Das hat er auch müssen nehmen. Schulisch, wie ist dir das durchgelaufen? Wie bist du in der Schule so aufgefallen?
Also ich bin am Morgen in die Schule gegangen, weil sie fertig ist, bin ich
wieder heimgekommen. Danke für die Antwort. Also nicht speziell.
Okay. Nein.
Singen ist auch nicht dein Fach
gewesen. Gar nicht.
Ja.
Singen und Tanzen, gar nicht.
Geht es heute besser?
Mit dem Singen?
Ja.
Überhaupt nicht. Wir waren gestern an einer Hochzeit eingeladen und ich habe immer gedacht, jetzt würde ich eben singen. Oder? Und dann da muss man so leicht verlegen dastehen, weißt du, der gleiche Tour, man würde singen. Wenn ich würde singen, würde es alle merken, oder? Aber wenn ich nicht singe, dann merkt es immerhin. Nein, singen kann ich nicht.
Was ist denn das eigentlich für eine Verspannung? Kann man doch etwas machen?
Muss man etwas machen?
Nein, natürlich müssen nicht alle singen.
Nein, du musst nicht, du
kannst schon genug. Singen ja genug.
Ja.
Wie ist es denn eigentlich jetzt, wenn wir bei dir schnell schauen, Esther Boschard?
Kannst du singen?
Also, Mensch, ich wollte wegen dem Singen fragen.
Nein, ich habe die Herkunft fragen. Also du kannst selbstverständlich schon sagen, ob du kannst singen oder nicht.
Und wir lassen es.
Ja gut, okay. Vorwiegend zu Thun aufgewachsen mit einem jüngeren Bruder, Vater Elektromonteur, Mutter ist im Büro tätig und Hausfrau. Du hast schon angesprochen, deine Behinderung mit dem rechten Bein, das hier viel, viel kürzer ist. Das hat dich sicher sehr stark geprägt, oder, in der Kindheit.
Ja, gemeinerweise ja nicht nur mich, sondern die ganze Familie. Ja. Ich habe mir so überlegt, eigentlich bin ich grundsätzlich gebig aufgewachsen. Ein Häuschen und ein Hund und ein Garten. Aber das Problem war eigentlich ich. Oder das mit diesen Operationen, das hat meine Eltern gebungen, der Bruder ist jetzt kurz gekommen. Und das hat schon viel geprägt. Spannend hat mich natürlich, dass ich als Kind habe ich das völlig gelassen genommen. Das war mir wurscht.
Man hat doch ständig probiert, dir zu helfen.
Ja. Aber das ist genau der Punkt. Und manchmal ist es dann auch gefährlich geworden. Also das muss für meine Eltern... Weißt, es hat auch kritische Situationen gegeben. Einmal mit einer Infektion bei so einem Implantat. Einmal habe ich Blut verloren, wie verrückt. Also es hat vor allem für meine Eltern, vor allem für meine Mutter enorm viel Stress bedeutet. Aber als Kind habe ich das so genommen, wie es ist. Erst mit der Pubertät ist dann der Stress gekommen. Oder dann fängt man sich an zu schauen, wie stehe ich denn im Vergleich zu den anderen. Und ich musste feststellen, ich bin anders. Und dann ist es schwierig für mich geworden. Vorher ist
aber deine Mutter hat dich immer unterstützt, vorwärts.
Sie hat mich sehr unterstützt. Also sie hat mich wirklich, oder sie hat mich auch vorbeipäppeln können und sagen, oh, du Schätzchen, komm, hock ein bisschen ab, es ist schwierig. Hat sie nicht gemacht. Sie hat gefunden, du kannst. Schau, mach, du schaffst es, du kannst alles werden, hat sie mir mal gesagt. Du kannst alles werden.
Das ist dann im Raum gestanden, ob du...
Also ich habe jetzt erst kürzlich mal so einen Bericht gesehen vom Schulheim Rossfeld, so ein Behindertenschulheim, wo ich auch mal dort bin, wo sie sich überlegt haben, ob echt das S die Norm intelligent ist und in die Normschule kann. Wegen einer orthopädischen Behinderung. Das war noch speziell. Ja, das ist recht gäbe gegangen mit der Schule. Aber einfach so die Haltung von Behinderung gleich geht gar nichts. Ja. Und das hat schon ein bisschen Mut gebraucht von meiner Mutter. Mal, die kann etwas. Ermutigen die.
Was hast du für Erinnerungen an all die Ärzte, die du hast, Ärztinnen, die du mit ihnen zu tun hast?
Also, als Kind bekommst du das mit.
Ja, aber du hast die Operationen.
Ja. Der Professor. Nein, halt. Einfach, als Kind nimmst du die Erwachsenen sowieso gar nicht richtig wahr. Mhm. Das sind nicht Persönlichkeiten, das sind Funktionen. Ich habe den Professor Müller, der Schnäuzli Müller, der grosse Hüftspezialist, den ich geliebt, der hat mich x-mal operiert. Das weiss ich noch. Aber der Wichtigste für mich ist ein unbekannter, für mich anonymer Oberarzt, als ich 19 war. Weil bis dann habe ich so gelitten unter dieser Behinderung. Ich habe immer gefunden, komm, jetzt soll ich es dann mal operieren, dann ist es weg, dann bin ich dann normal, dann kann ich dann leben. Und das war relativ cool. Er hat gesagt, hört, vergessen Sie. Das wird nie gehen, man kann das nie wegmachen, ihr lebt mit dieser Behinderung. Und zuerst war es natürlich grande Fiesta und Heul und Grenze, aber das hat mir geholfen.
Also die Klarheit
hat Klarheit. Ja. Die Schonungslosigkeit hat mir so geholfen. Und dann habe ich gefunden, also, dann lebst du jetzt. Ab dann ist es mir bestens gegangen. Also ich bin ihm dankbar. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich bin ihm sehr dankbar. Sensibel ist sie ist nicht immer das Beste.
Spannende Erfahrung hier von der Esther Boschard. Dani Eckmann, wir sind vorher auf den Handballsport zu sprechen gekommen, im Zusammenhang mit deinem Vater, der Vater war vom grossen Goalie da. Wie bist du denn überhaupt zu diesem Handball gekommen? Was hat dich dort hineingezogen?
Das war über die Pfadfinder, über Pfadi Patria. Dort hat es eine Handballabteilung gegeben. Das war nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin hat man Handball gespielt. Und am Anfang haben wir alles verloren. Und irgendwann haben wir ein bisschen gewonnen. Das hat stark mit zusammengehangen mit dem Gerry Studemann. Der war wirklich gut gewesen. Und dann haben wir einmal gegen gross BSV, gegen die Junioren vom BSV, ein Match gehabt. Also BSV Bern, das ist der Schweizer Meister gewesen. Und die Junioren, die hatten alle die gleichen Leibchen gehabt, mit Rückennummern, die gleichen Schuhe, die gleichen Socken, die gleichen Trainingsanzüge. Die sind da gestanden. Und wir von Pfadi Patria, wir hatten blaue Leibchen gehabt, aber einfach die, die man so im Schrank hat. Oder einen ein Pyjama-Kottel, einen ein blau.
Ein Pyjama-Kottel?
Hauptsache ist blau, oder? Und nachher haben wir den BSV geschlagen. Der Geri hat vorne geschossen. Ich habe geschaut, dass es hinten nicht viel gibt. Und die mit den Notizblöcken, die geschaut haben, die spielen, eigentlich Talent, haben dann den Geri und mir auf ihre Blöcke geschrieben. Und dann sind wir dann relativ bald mal zum BSV gekommen. Und schon im Juniorenalter haben wir dann im Eis gespielt.
Das ist eigentlich das Schlüsselerlebnis.
Der Samstagnachmittag, ja. Das ist ja. Speziell. Ja. Der BSV-Schlag.
Und ist nachher eben eigentlich Nummer 1 Goalie geworden von diesem Nationalteam, zweimal mit Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Was ist für dich rückblickend jetzt gesehen, die Faszination gewesen, Goalie zu sein?
Ein Goalie ist allein. Ein Goalie ist umringt, aber allein. Und hinter dem Goalie hat es nur eine Linie und ein Netz. Keine hilft dir. Du kannst nichts delegieren. Du kannst nicht dem Ball sagen, so einen Moment in der Luft bleiben stehen. Du kannst nicht den Ball ins Out shooten. Du kannst nicht irgendeinen Alibi-Pass geben. Entweder hast du ihn und dann bist du der Held, oder du hast ihn nicht und dann ist es ein Goal. Und diese unteilbare letzte Verantwortung zu haben, hat mich lebenslänglich geprägt. Also,
lebenslänglich?
Den Kopf herheben, ja. Und eine Verantwortung, die niemand mehr hinter dir steht, die er sich wegnehmen kann. Das ist auch mein jetziger Beruf. Oder? Das war auch der Beruf, den ich hatte beim Kasper Villiger. Dass das, was ich machen muss, ich können, das hat mir die Goalie-Position gelehrt. Oder vielleicht bin ich Goalie geworden, weil das mein Naturell ist. Aber das ist für mich schon die Metapher vom Leben.
Also du bist Goalie geblieben, bis
ja.
Heute.
Ja.
Du bleibst Goalie.
Ja. Das ist nicht eine Position, das ist ein Charakterzug.
Du hast auch ein Angebot in jungen Jahren von Atletico Madrid mit ganz viel Stutz, mit allem drum und dran. Das hast du abgelehnt. Warum?
Ja, das war 1975. Dann haben wir in Spanien an einem Fünfländerturnier die Deutschen geschlagen. Die waren dann Weltmeister. Wenn man den Weltmeister schlägt, muss der Goalie irgendwie auch gut gewesen sein. Und nachher sind die von Atletico gekommen und haben mir ein Angebot gemacht. Zwei-Jahres-Vertrag, 200'000 Franken. Das war sehr viel Geld zu dieser Zeit. Aber ich war kurz vor dem Staatsexamen. Ich musste noch Leutnant abverdienen. Und habe das abgesagt, weil ich gesagt habe, das ist wichtiger, studieren und da Pflichten erfüllen. Und nachher soll ich das erzählen, was nachher passiert?
Ja, bist du gut.
Dann habe ich einen Brief bekommen vom Pfarrer Luder, der mich konfirmiert hat. Und geschrieben hat, Daniel, du bist die grösste Enttäuschung.
Was?
Was man eigentlich diesen heutigen Gaufen alles müsse offerieren. Seine Generation musste arbeiten, musste schauen, jetzt überströmen wir mit Geld. Und ich verwöhnte Schnösel, machen was, sagen, es ist mir nicht gut genug. Und ich habe gemeint, ich sei ein Vorbild. Oder ich habe gemeint, das sei ein Wahnsinn. Fertig studieren, Leutnant abverdienen,
ja.
Das Hobby nicht zum Beruf machen, Spiel soll Spiel sein, ernstes Leben soll ernstes Leben sein. Und nachher haben wir dann einen Kaffee getrunken. Und dann hat er irgendwie gemerkt, oder, dass ich nicht aus Verwöhntheit. Aber es ist noch.
Oder Überlegtheit, oder? So.
Ja, ich meinte, ich sei noch eben bescheiden, dass sie, wenn man den Jungen etwas sagen müsse, dann sei es das, oder? Und er sagt, ja, nein, das Gegenteil. Also, ich hätte die Köln sollen nehmen, dann hat der Pfarrer gefunden, ich sei eine Bombe. Oder? Das ist schon noch speziell.
Du hast aber in deiner Jugend überdurchschnittlich viel Applaus bekommen. Immer wieder, wenn ein Sieg war, hat man applaudiert. Du bist als Goalie auch der besonders auch Applaus bekommen hat, weil du ein paar Schüsse gehalten hast.
Ein paar.
Ja, nein, also Entschuldigung. Ich habe hier jetzt keine Zahlen. Es werden immens viel sein. Aber jetzt, auf was ich raus will. Eines Tages, und das ist ja dann nicht irgendwie mit 50, sondern relativ früh schon, ist der fertig mit dem Spitzensport und dann ist er auch fertig mit dem Applaus. Es klatscht niemand mehr. Entzugserscheinungen in einem solchen Moment?
Ja, schon. Oder im Sport, das ist etwas, wirklich etwas Spezielles. Sehr jung hat man eine riesengroße Beachtung wegen einer eigentlich nebensächlichen Leistung. Mhm. Oder dann verwutschst du irgendwie noch den Ball und die Leute sind auf den Bänken und johlen und schwenken Fahnen und applaudieren
dir. Das macht süchtig.
Ja, du bekommst für das, was du machst, eine riesen Beachtung und du bekommst Applaus. und Fans und Zeitungen schreiben darüber und das Fernsehen zeigt es und du bist da irgendwie in allen Leuten Mund. Und dann irgendwann sitzt du in deiner Garderobe, es ist der letzte Match, es ist fertig mit der Handballkarriere und dann fährst du an arbeiten. Und dann machst du etwas wirklich Wichtiges und gibst eine Arbeit ab und niemand klatscht, niemand sagt etwas und sagt, das ist der Job, also hoffentlich machst du das. Das hat schon ein kleines Suchtpotenzial, wenn man plötzlich hat man das Gefühl, oh, doch, das war doch jetzt echt gut gewesen. Und niemand sagt ihm das und tätschelt ihm den Hinterkopf.
Es wird viel zu wenig geklatscht.
Also, Esther Boschard als Psychiaterin mit Schwerpunkt Sucht muss ich jetzt hier auch noch schnell deklarieren. Das ist ein Schwerpunkt von deiner Arbeit. Frage ich dich jetzt auch, kann Applaus süchtig machen?
Ja, ich denke es schon.
Also jeder Erfolg eigentlich?
Ja, und vor allem, wie du sagst so schön, gerade so in jungen Jahren, wo man noch beeinflussbarer ist, wo man noch wenig Boden hat, oder wenn man dann hochgejubelt wird, dann ist es dann schwierig, mit weniger rauszukommen. Das ist fast ein bisschen wie Kokain. Wenn du das mal erlebt hast, dann ist alles andere ein bisschen schal und langweilig daneben. Und eben, der richtige Aufbau kommt ja erst nachher. Ich musste jetzt gerade an Trümmer denken. Oder wenn die grossen Feldherren auf Triumphzug waren, ist immer ein Sklave hinter dran auf dem Wagen gestanden, hat der Lorbeerkranz über den Kopf gehabt, hat aber immer gesagt, denk dran, du bist nur ein Mensch. Denk dran, du bist nur ein Mensch. Das ist eigentlich noch gut.
Eigentlich noch gut. Das wird, glaube ich, im Spitzensport nicht so gemacht. Mm.
Also der Lorbeerkranz schon, aber...
aber der Text nicht.
Das klappt nicht. Genau.
Ja, ja. Ja, aber gut, also das mit der Sucht. Ich meine, wir alle haben ja Schwächen. Es könnte irgendwie eine Suchtentwicklung zu machen. Wie ist das bei dir selber?
Ach, das auf jeden Fall. Oder ich weiss zum Beispiel, weil ich halt mit der Sucht zu tun habe, immer wenn ich das Gefühl habe, oh, ein Gläschen Wein würde mir jetzt gut tun, so, lass ich es eben gleich sein, während den Anfängen. Weil es ist so tückisch und es nimmt einem so rein. Oder? Und von dem her ist es gut, wenn man sich daraus hält. Das hast jetzt du als Goalie nicht können. Du bist voll drin. Aber du bist nicht damit zu Gang gekommen, oder? Du hast einen Weg damit gefunden. Das ist ja nicht die gleiche Art Sucht.
Also etwas ist in allen Berufsstationen geblieben. Ich hatte immer nur Berufe gehabt, wo mir alle gesagt haben, pass auf, das kommt nicht gut.
Okay.
Da ist viel zu viel Risiko drin.
Oder? Ja, ja.
Und das habe ich schon immer gesucht. Also ich bin nie irgendwo auf der sicheren Bahn geschwommen, sondern dort, wo es gewählt hat.
Goalie auf Lebzeit, sage ich hier nur. Du hast Medizin studiert, zuerst mal, Esther Boschard. Nachdem du ja eigentlich die ganze Jugend und deine ganze Kindheit in diesen Spitälen verbracht hast, wie kommt das eigentlich?
Ich weiss es jetzt noch nicht.
Hat dich das dermassen begeistert?
Nein. Das ist so peinlich. Oder ich tue mit meinen Patienten einen Lebensentscheid auskäse. Wir machen 4-Felder-Schema und Entscheidungsfindung. Aber ich habe eigentlich meine sämtlichen wichtigen Lebensentscheide als Hüftschuss getroffen.
Hüftschuss,
ja, oder? Ja. Ich habe Medizin studiert, weil ein paar coole Typen aus dem Gym das auch haben wollen machen. Ich fand, das ist doch cool, mache ich auch. Zur Psychiatrie bin ich aus Trotz gekommen, weil ich irgendeine Stelle nicht bekommen habe, die ich wollte. Ich fand, dann mache ich etwas Blödes, dann gehe ich in die Psychiatrie.
Ja, aber es muss dich doch jetzt faszinieren, sonst wärst du doch nicht aufgegangen und würdest noch
Bücher schreiben. Jetzt schon, aber es war nicht ein wohlüberlegter intellektueller Entscheid, sondern einfach wirklich so ein bisschen aus Dümme. Aber das ist ja vielleicht eben cool. Oder ich bin ja sonst eher der Kontrollfreak, ich tue gerne durchplanen. Aber wenn man einfach mal im Leben ein bisschen die Tür aufmacht und schaut, was passiert, dann entdeckt man vielleicht Dinge, die man vorher nicht erdenkt. Und mit der Psychiatrie ist es mir ganz sicher so gegangen, mit der Medizin im Grunde auch.
Doch spannend, wenn du so kannst angehen kannst. Ich meine, bei dir, ich weiss gar nicht, jetzt muss ich nachfragen, Dani Eckmann, du hast ja Jus studiert, aber in dem Sinn bist du jetzt nicht irgendwie mal Anwalt gewesen, oder?
Nein, ja, überhaupt nie auf dem Beruf geschafft. Also bei der SRG hatte ich mal eine Rechtsabteilung gehabt, ja, aber die hat gut funktioniert.
Du hast auch verschiedene Pressedienste, du bist Pressechef der Stadt Bern oder Pressechef vom Fernsehen mal einmal. Und was sicher sehr spannend ist, was wir ja schon angesprochen haben, ich kann ja nicht all die Jobs jetzt hier auswälzen, aber einen vielleicht rauspicken, 12 Jahre lang Kommunikationschef vom Bundesrat Kasper Filiger. Wie bist du zu dieser Stelle gekommen?
Das ist eine ganz seltsame Geschichte. Dann habe ich im Fernsehen gearbeitet und bin im Leutzenbach in Zürich am Tisch gesessen und dann hat das Telefon geläutet. Oder wie das so ist mit dem Telefon, das steht da auf dem Pult oder, und läutet. Du hast keine Ahnung, was drinnen ist. Ich habe den Hörer abgenommen und dann hat es Filiger. Er will mit mir reden, er braucht einen neuen Pressechef. Also die Schlagzeile vom Tag war dann, wann treten Sie zurück, Herr Villiger? Weil das hat einen Skandal übereinander über das Militärdepartement geregnet. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sei in Zürich und er sei auch in Bern. Und dann hat er gesagt, ja, so weit sei der Zürich und Bern auch wieder nicht auseinander. Ich soll mit dem Zug kommen. Und dann habe ich mir im Zug wirklich ernsthaft eine Liste gemacht, weil das Militärdepartement hat punkto Kommunikation dann den Ruf gehabt, hauptsächlich ein Informationsmittel war das Dementi, alle Journalisten sie finden. Und ob ich das wirklich wollte, habe ich mir lange Listen gemacht. Was ist demokratieorientierte Kommunikation und so. Dann war ich da im Bundesratszimmer, habe die ganze Liste vorgelesen, in extenso. Und der hat einfach zugelassen und zugelassen und zugelassen. Und dann hat er gesagt, er habe ohne Liste gemacht. Und dort stand etwa so das Gleiche drauf. Und nachher haben wir per Anschlag uns geeinigt. Und das ist 12 Jahre gegangen.
Ich möchte noch aufs.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.